Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Wenn Gefühle krank machen, das Thema heute in der Lebenshilfe mit der Ärztin für Allgemeinmedizin Dr. Christiane Sandner. Unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen unser Sein, unser Wirken, machen uns als Menschen aus. Es beginnt schon am Morgen, mit welchem Gefühl wir aus dem Bett steigen. Sind sie freudig erwartende Gedanken wie Hallo Welt, Hallo lieber Gott, hier bin ich und erwarte mit Freude und Spannung, was der Tag bereithält. Kommen wir dagegen schwer aus dem Bett, weil ängstliche, sorgenvolle Gedanken uns begleiten, dann wissen Sie an den Radios alle sicherlich selbst, dann kommt man auch tagsüber schnell an seine Grenzen, fühlt sich überfordert, reagiert vielleicht ungeduldig, wo eigentlich Geduld gefragt werde, oder zornig statt verständlich und so weiter. Die Gefühlspalette ist so groß und vielfältig, so ja, wie es viele Menschen es auch hier auf Erden gibt. Ja, und da gibt es Menschen, die mit einer besonderen Sensibilität ausgestattet sind, denen das Fühlen, das Erfühlen ganz leicht fällt und auch das Mitfühlen. Und dieser fünfte Sinn, wie ihn auch die Psychologen nennen, der kann krank machen. Er dient, aber er kann auch auf der anderen Seite einfach krank machen. Und darum geht es heute, um die Auswirkung unserer Gedanken und Gefühle auf unseren Körper. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen bestimmten Erkrankungen und einem Grundgedanken, der sich durch unser Leben zieht? So könnte zum Beispiel ein schwaches Immunsystem nicht nur körperliche Ursachen haben, sondern auch seelische. Also seien Sie gespannt auf die nächste Stunde mit meinem Gast Dr. Christiane Sandner. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und wird uns anhand der 10 Gebote Zusammenhänge zwischen Gefühlen und körperlichen Befindlichkeiten aufzeigen. Sie ist heute mein Studiogast und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo Frau Dr. Sandner.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Welche neuesten Erkenntnisse in der Medizin bezüglich der Wirkungen von Gefühlen und Gedanken auf den Körper und seinen Funktionen? Und was ist denn neu an diesen Erkenntnissen?
Sie sprechen es schon richtig an. Es sind eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Im Sprachgebrauch kennen wir das alle. Dem ist was über die Leber gelaufen, die Person ist gallig, bis hin, der ist am gebrochenen Herzen gestorben. Das ist also schon sehr lange bekannt. Neu ist, dass das jetzt auch in der Neurobiologie, in der Neurophysiologie nachgewiesen werden kann. Wenn die Seele krank ist, leidet der Körper. In der Psychosomatik wird ihm immer mehr Rechnung getragen. Es ist ein großes Feld der Forschung. Ebenfalls in der Schmerzforschung beschäftigt man sich sehr intensiv damit, wie es kommt, dass der Mensch immer noch Schmerzen empfindet, obwohl die Ursache des Schmerzes, ein Tumor, ein Knochenbruch, ein Bandscheibenvorfall, vielleicht schon längst beseitigt ist. Man spricht von einem Schmerzgedächtnis. Es bilden sich sozusagen neue Nervenverbindungen, die den Schmerz aufrechterhalten. Und das ist nicht nur im körperlichen Sinne nach Operationen oder körperlichen Schäden der Fall, sondern sogar im seelischen Bereich. Man kann sogar von einem Schmerzkörper sprechen, wenn der Mensch viele seelische Schmerzen erlitten hat und irgendwann sich mit diesem Schmerz, mit seiner schmerzhaften Vergangenheit sogar identifiziert. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, wie denn das genau funktioniert. In der Neurobiologie hat man gefunden, dass Gefühle, die dem Körper ein ganz gewisses Reaktionsmuster abverlangen, mittels Botenstoffen vermittelt wird. Also alles, was wir fühlen, ist eine körperliche Reaktion. Gedanken können uns animieren, bestimmte Gefühle hervorzubringen. Sie wissen, wenn Sie sich an ein schönes Erlebnis erinnern, haben Sie gute Gefühle. Das ist sofort vorhanden. Erinnern Sie sich an ein schmerzhaftes Erlebnis, haben Sie Gefühle, als ob Sie es gerade erlebt hätten. Das kommt dadurch zustande, dass wir neuronale Verschaltungen haben. Je nachdem, wie stark eine Impression, ein Erlebnis ist, bilden sich Proteinbindungen im Gehirn. Fühlen wir etwas sehr häufig, das heißt, werden wir wiederholt geschimpft als Kind oder als Versager dargestellt, bahnen sich diese Synapsen sehr stark. Man kann das wie sich eher ein Autobahnnetz vorstellen. Diese Autobahnen werden dann sehr dominant. Das heißt, ein Beispiel, wenn ein Kind von seinen Eltern oft hört, lass das sein, das kannst du nicht, das wird schief gehen, wird das Kind sich mehr und mehr als Versager fühlen. Es wird Autobahnen diesbezüglich im Gehirn bilden und der Hormoncocktail, der für dieses Gefühl Versagensangst zuständig ist, wird immer mehr gefüttert. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran und neigt dazu, das zu produzieren. Als Auslöser wird in Zukunft, vielleicht sogar wenn er erwachsen ist, reichen, dass er in eine neue Situation kommt, neue Aufgaben bewältigen muss. Und schon fängt die Autobahn an zu rasen und wir haben wieder Gefühle des Versagens, Versagensängste. Dieser Mensch wird später sich sehr blockiert fühlen. Es wird sozusagen eine Gewohnheit, so zu denken und so zu fühlen. Und das macht es aus, dass wir häufig immer wieder in alte Muster fallen, obwohl wir uns so bemühen.
Nun wollen wir ja immer gerne Lösungen wissen. So wie Sie uns das erklären, könnte man doch einfach sagen, ach, ich baue die Autobahn jetzt einfach um, leg sie in eine andere Richtung, nicht mehr über das schöne Flussbett oder was auch immer. Aber leider geht es ja nicht so einfach.
Ja, in dieser Erkenntnis liegt auch eine ganz große Chance. Es ist machbar. In der Psychotherapie wird ja häufig das Neue einstudiert und geübt, auch in der Verhaltenstherapie. Da hat man sehr große Erfolge, indem man einfach neue Verhaltensmuster eintrainiert. Wir haben die Plastizität des Gehirns, das heißt eine Umbaumöglichkeit im Gehirn, Zeit unseres Lebens. Ich sage meinen Patienten immer, solange sie atmen und solange sie denken können, können sie neue Gedanken denken und neue Gefühle haben und neue Erfahrungen machen. Auch in der Intelligenzwissenschaft, wo man untersucht hat, ob alte Menschen noch lernfähig sind, hat sich herausgestellt, ja, wir sind lernfähig. Mhm. Und zwar bis zu unserem Tod, wenn wir wollen. Also es ist häufig eine Entscheidungsfrage und das muss uns klar sein. Wenn wir wollen, ist ganz, ganz viel möglich. Das bestätigt sich bei mir immer wieder in der Praxis. Was heißt das? Diese Autobahnen haben wir. Ja, das stimmt. Dann kann auch sein, dass wir im Alltag geneigt sind, immer wieder dementsprechend zu reagieren. Das sollte uns aber nicht entmutigen. Wir können in Zeiten der Ruhe, der Entspannung, wo wir uns sicher fühlen, neue Verhaltensmuster eintrainieren. Also wie ein Trockentraining. Das heißt, andere Gedanken denken. Oft andere Gedanken denken, vielleicht sich auch erbauliche Sachen laut vorsagen, sodass unsere Sinne damit gefordert sind. So dass wir neue Autobahnen ausbilden. Sie haben es vorher schon angesprochen, wir könnten uns zum Beispiel angewöhnen, in der Früh die Augen aufzumachen und erstmal sagen, hallo lieber Gott, da bin ich. Meistens muss man dann schon mal lachen nach diesem Satz.
Ja.
Also dann, das wäre schon mal ein guter Einstieg. Mhm. Und dann einfach Danke sagen und sich überlegen, wofür man Danke sagen kann. Also die meisten von uns haben ein warmes Bett, ein flauschiges Bett. Dafür können wir schon mal Danke sagen. Dann gibt's vielleicht einen leckeren Kaffee. Auch dafür können wir Danke sagen. Wenn wir uns das angewöhnen, wird eine neue Autobahn gebahnt. Und zwar, die heißt Dankbarkeit. Sie werden dann also ihre Aufmerksamkeit automatisch mehr auf die positiven Dinge in ihrem Leben lenken können, Dankbarkeit verspüren können und nach zu einer ganz anderen Lebensqualität kommen.
Und zum Bau von diesen neuen Gedankenautobahnen trägt sicherlich auch das Lesen der Heiligen Schrift bei, denn dort, auch gerade in den Psalmen und Sprüchen, ist sehr, sehr vieles Erbauliches zu finden. Und wenn wir merken, dass wir uns vielleicht an dem Ermahnenden in der Bibel ganz sehr beschäftigen, dass wir uns einfach entscheiden, nein, ich lese das Erbauliche. Unser Thema ist, wenn Gefühle krank machen, hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Gast ist Christine Sandner, sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin. Frau Dr. Sandner, was kann ganz allgemein gesagt werden zu der Auswirkung von schweren Gefühlen, also wie Angst oder ein Schockerlebnis oder Neid auf unseren Organismus?
Das sind ja schwerwiegende Gefühle. Die Angst kann einen regelrecht lähmen. Es gibt Angststörungen, die das Leben sehr, sehr schwer machen. Auch hier macht es Sinn, in, ich sage jetzt mal, trockenen Zeiten, in ruhigen Zeiten zu trainieren. Sein Augenmerk auf die Qualitäten zu legen, die einem Sicherheiten geben, auf das Positive. Dann weiterhin eine Realitätskontrolle zu machen, dass man ganz bewusst schaut, ich spüre jetzt Angst, aber was ist um mich? Was ist hier die Realität? Die Realität ist, ich sitze hier. Kann mir hier was passieren? Nein, im Moment nicht wirklich. Sodass Sie kognitiv die Realität immer wieder herholen. Auf der körperlichen Ebene machen natürlich Angstgefühle, Neid, Gier, das sind starke Stressoren. Was passiert da? Wir haben in unserem Gehirn verschiedene Areale. Da haben wir, man nennt es das emotionale Gehirn, also im Zentrum des Gehirns, das limbische System und Amygdala, das sind Hirnstrukturen, die wir mit den Säugetieren gemeinsam haben. Hier wird die Flucht, die Aggression und die Angst erzeugt in diesem Areal. Und diese Areale reagieren sehr schnell, oft schneller als wir kognitiv, rational die Sache erfassen können. Und deswegen geht mit uns die Reaktion viel häufiger durch. Also deswegen ist es so schwer, rein durch Gedanken sich selber zu kontrollieren. Man kann sogar sehr falsch liegen, wenn man denkt, man hat das alles im Griff, nur weil man gefasst wirkt. Auf der Instinktebene ist das sympathische und das parasympathische System bereits aktiviert. Das ist das autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem reguliert zum Beispiel den Blutdruck, die Herzfrequenz, die Hormonausschüttung, die Durchblutung der Organe oder der Muskeln. Wenn wir jetzt Angst verspüren oder Aggression, dann veranlasst das emotionale Gehirn, dass der Sympathikus stimuliert wird, der wiederum schüttet Adrenalin und Noradrenalin aus, die Herzfrequenz steigt, die Durchblutung der Muskulatur steigt, dem Verdauungstrakt wird die Blutversorgung ziemlich reduziert. Es wird der Körper auf Flucht eingestellt, entweder Kampf oder Flucht. Das sind die Reaktionen, die immer aktiviert werden, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wenn wir mit Angst oder Aggression zu tun haben. Wenn wir sehr häufig mit diesen Stressoren konfrontiert sind, kann sein, dass der Sympathikus Dauerfeuer gibt. Sympathikus und Parasympathikus können wir uns wie Gas und Bremse vorstellen. Der Parasympathikus ist für die Verdauung zuständig, für die Regeneration, für die Erholung. Wenn wir jetzt ständig auf der Stressseite, der sympathischen Seite sind, geben wir dauernd Gas und können nicht mehr runterkommen vom Gas. Das sagen wir auch umgangssprachlich so häufig. Der kommt gar nicht vom Gas runter. Dann sind wir überlastet und die regenerativen Prozesse können nicht mehr stattfinden. Sie sehen schon, dass jetzt allein von diesem Bild her sehr viele Erkrankungen möglich sind. Das kann vom hohen Blutdruck bis zum Diabetes, bis zum Herzinfarkt, aber auch nicht heilende Wunden, schwaches Immunsystem, Schlafstörungen, also sehr, sehr weitläufige Auswirkungen haben. Und das ist jetzt wieder individuell, sage ich jetzt mal, von dem individuellen Autobahnenkonstrukt, je nachdem, welche Lebensgeschichte der einzelne Mensch hat.
Nun, um die Zusammenhänge der Psyche, unseres Denkens, unserer Seele auf den Körper wissen viele Menschen schon. Bei vielen Erkrankungen, gerade beim Bluthochdruck, jemand, der einen Bluthochdruck hat, der muss sich sicherlich von seinen nächsten Verwandten oft fragen lassen, na, was regt dich denn wieder auf oder komm doch mal runter. Aber ich kann mir auch vorstellen, Frau Dr. Sandner, dass es den ein oder anderen Menschen gibt, der sagt, ich habe mein Leben doch ganz prima im Griff und ich mache doch gar nichts. Ich bin doch einfach so und habe trotzdem den hohen Blutdruck oder habe trotzdem die und die Grunderkrankung. Warum halten Sie es für wichtig, um die Zusammenhänge zu wissen und sich damit auseinanderzusetzen, jeder Mensch?
Ich möchte es jetzt mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe eine Patientin, die zu mir kam wegen schlimmen Allergien, also einen Heuschnupfen, der bis zum Asthma gegangen ist und einen hohen Blutdruck. In so einem Falle, nachdem die Schulmedizin ihr keine dauerhafte Erleichterung bringen konnte, forsche ich immer mit dem Patienten nach, was will denn jetzt der Körper ausdrücken? Für mich sah die Frau immer aus, als ob sie keine Luft mehr kriegt. ständig weinen muss, die Schnauze voll hat und irgendetwas sie stark unter Druck setzt. Wir haben dann auch einiges gefunden. Sie hat einen sehr, sehr strengen Vater, der sehr ungerecht mit ihr seit Kindheitstagen umgeht und sie leidet immer noch darunter. Wenn man so einen Stressor findet, die Frau ist fleißig, hat eine liebe Familie, aber dieser Stressor, obwohl sie nicht mehr zu Hause lebt, ist ja vorhanden. Solche Familienbindungen sind oft sehr weittragend. Wenn man so etwas findet und beleuchtet und dem Patienten vielleicht eine andere Einstellung zu dem Geschehnis geben kann, sodass er Frieden findet, gehen meistens auch schwerwiegende körperliche Reaktionen weg.
Wir wollen jetzt einige dieser Zusammenhänge aufzeigen und das Ganze anhand der 10 Gebote. Wie sind Sie denn da auf diese Idee gekommen?
Einfach durch meinen Praxisalltag. Mir begegnen ja immer wieder schwere Leiden und Zusammenhänge seelischer Art. Und da fand ich es dann ganz spannend, die 10 Gebote mal zu nehmen, nochmal neu zu beleuchten. Und ich fand auch neue Aspekte in den 10 Geboten, sehr weitreichende, sodass ich den Hörern das eigentlich gerne vermitteln möchte, dass sie immer noch sehr, sehr aktuell sind und sogar für unser gesundheitliches Befinden, also nicht nur für dieses soziale Zusammenleben gut sind, sogar für unser körperliches Wohlbefinden sorgen, wenn wir bestimmte Aspekte in den 10 Geboten anschauen.
Und damit geht es gleich weiter. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute das Thema, wenn Gefühle krank machen. Der Mensch ist ein komplexes Wesen. Wir sind ausgestattet mit einer großen Intelligenz. Aber diese Intelligenz führt auch dazu, dass wir Gefühle abspeichern, Gedanken abspeichern aus unserer Kindheit oder aus dem Erlebnis, aus dem Leben selber. Und diese Gedanken, diese Erlebnisse einfach nicht mehr gehen lassen können. Sie speichern sich in unserem Körper. Man spricht dann auch von einem Schmerzgedächtnis oder auch von einem Schmerzkörper. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dieser Schmerz, dass er uns ein Leben lang beeinflusst und uns zu einem Patienten werden lässt, der vielleicht von Arzt zu Arzt geht und viele Ärzte ratlos vor ihm stehen, weil sie sagen, funktionell ist bei ihnen alles in Ordnung, ich kann einfach nichts finden. Und Sie wissen es selber, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder liegt der Ursprung in der frühesten Kindheit, in der Kindheit oder auch in unserem Lebensweg. Und anhand der 10 Gebote, zusammen mit meinem Gast Christiane Sandner, wollen wir jetzt schauen, wo Zusammenhänge sind zwischen Gedanken, Gefühlen, unseren Erkrankungen, unserem Lebensweg, ja, und wie auch die 10 Gebote und somit auch Gott uns schon ein Stück weit auf unserem Lebensweg begleitet. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Da haben sie zum Beispiel einen Zusammenhang zur Depression geschaffen, weil die Depression ist ja weltweit verbreitet, eine stark zunehmende Erkrankung, deren Ursache bisher noch nicht eindeutig erklärbar sind. Wie sehen Sie da die Zusammenhänge?
In der Praxis habe ich sehr häufig Menschen, die kraftlos sind, mutlos, entmutigt, traurig, ja, man könnte sagen, in einer depressiven Verstimmung sind. Und im Gespräch kristallisiert sich dann schon heraus, wo die Schwerpunkte im Leben sind, was nicht so läuft. Und da habe ich mir angewöhnt, sie eine Prioritätenliste erstellen zu lassen. Also es wird gefragt, welche Lebensbereiche sie haben. Da gibt es meinetwegen den Partner oder die Partnerin, dann die Kinder, dann gibt es Vater, Mutter, die Geschwister, es gibt Freunde, es gibt den Beruf, es gibt Hobbys. Und ein wichtiger Faktor, ich nenne es Spiritualität. Manche Menschen in meiner Praxis nehmen das Wort Gott nicht in den Mund, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ich nenne es einfach Spiritualität und ja, das sich hinwenden zum höheren Selbst. Auch der Punkt selber, also sich selbst, ist ebenfalls ein Lebensbereich. Und dann lasse ich meine Patienten eine Treppe aufzeichnen. Und die oberste Stufe stellt die Nummer 1 im Leben dar. Also das, wohin am meisten Aufmerksamkeit geht, wo am meisten Energie hingeht, am meisten Lebenskraft. Nachdem diese Treppe erstellt ist, schauen wir das miteinander an und sehr häufig steht da der Partner, bei manchen Frauen auch die Kinder. Dann kommt vielleicht noch der Rest der Familie und dann noch der Beruf und dann steht man selber weit unten und dann kommt vielleicht die Spiritualität. Ich lasse dann sich die Menschen vorstellen, dass sie real auf dieser Treppe stehen und nach oben gucken, wer da alles steht und dann reinspüren. Und das Sensationelle ist, der Körper reagiert 100%. Also ich frage dann, wie atmen Sie? Wie spürt sich die Schulterpartie an? Der Nacken, der Kopf, der Bauch? Und sie beschreiben mir dann häufig, oh, meine Schultern werden ganz schwer, eigentlich habe ich Kopfweh und ich fühle mich ganz, ganz klein und der auf der ersten Position ist ganz, ganz groß. Und sie sehen, dass es ihnen körperlich nicht gut tut. Und dann sage ich ihnen, ja, sie haben auf der ersten Position, ich nenne es Gottposition, ihren Partner gesetzt. Was heißt denn das für sie? Sie sind abhängig von jedem Augenzwinkern ihres Partners. Sie sind abhängig in ihrem Glück, in ihrem Wohlbefinden von den Reaktionen des Partners. Das heißt, wenn er einmal nicht gut aufgelegt ist, werden sie es auf sich beziehen. Wenn er nicht zufrieden aussieht, werden sie es auf sich beziehen. Sie werden es so schwer nehmen, als wenn Gott sie verstoßen hätte. Also es ist eine ganz enorme Auswirkung. Und auch für denjenigen, der auf der Gottposition ist, ist das ganz schrecklich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand an ihren Lippen hängt und jeden Augenzwinkerer und jede Mimik deutet und sein eigenes Wohlbefinden davon abhängig macht.
Mhm. Um es jetzt zusammenzufassen, könnte man sagen für all die Hörer an den Radios, dass sie sich überlegen, wie sehe denn so eine Treppe bei Ihnen aus?
Unbedingt.
Was im Leben hat höchste Priorität? Was ist ganz wichtig? Was steht da? Und was Sie jetzt tun können, damit Gott vielleicht an diese Stelle kommt. Also Sie haben es wie genannt, Gott.
Spiritualität.
Die Spiritualität, also.
Mhm. Ja, und wenn ich das den Patienten klar mache, dann mache ich das Experiment, wie Sie sagen. Ich strukturiere, ich mache ein paar Vorschläge und wir strukturieren die Treppe um und schauen, wie der Körper reagiert. Und sogar Menschen, die sich mit der Spiritualität bisher nicht viel beschäftigt haben, kommen ins blanke Staunen. Was sich allein dann ändert in ihrem Körperbefinden am Schreibtisch. Ne? Also während des Tuns bemerken sie bereits eine Veränderung ihres Gefühls.
Und sie haben sogar die Erfahrung, dass Schwermut, wir nennen es auch depressive Gefühle, einfach gehen können.
Ja, wenn die Ursache darin liegt. Also häufig bei Frauen, die so deprimiert, niedergeschlagen und verzweifelt sind, hängt es daran, weil sie ihren Gott, ihren Partner, der dem ja nie gerecht werden kann, in einer verzweifelten, verstoßenen Situation sind. Ja, also sie müssen sich das auf der Zunge zergehen lassen, der Partner als Gott. Das heißt, alle menschlichen Reaktionen, die nicht vollkommen sind, werden sie sehr schwer nehmen. Das ist sehr auswegslos vom Emotionalen.
Was man natürlich nicht damit verwechseln darf, wenn man ein pflegebedürftiges Kind oder einen pflegebedürftigen Menschen zu Hause hat und sich das ganze Leben vielleicht darauf ausrichtet.
Auch da sollten Sie nicht zum Gott machen. Dann ist es Ihr Kind, für das Sie sorgen. Das ist gesund.
Das
wird Ihnen Kraft geben.
Es geht uns auch um eine innere Haltung.
Absolut.
Ja.
Mit den Autobahnen, da geht es ganz häufig um innere Haltungen. Sehen Sie, in der Praxis beweist sich's immer wieder, wenn ich mit den Patienten eine andere innere Haltung erarbeiten kann. Das wirkt Wunder. Wir können das, was geschehen ist, ja nicht umkrempeln. Ich gehe auch nicht nach Hause und ordne die Situation. Aber indem Menschen Frieden schließen können mit dem, was erlebt worden ist, kann das Schmerzgedächtnis gehen und es können andere Strukturen kommen. Es werden andere Sachen gebahnt. Und damit ändert sich das Leben. Die Erfahrung mache ich immer wieder. Und eine frohe Botschaft bei dem Ganzen, selbst wenn Sie 10 Jahre lang gelitten haben, es braucht keine 10 Jahre, bis Sie umstrukturiert sind. Ganz wichtig.
Das ist so jetzt das Erfreuliche an dem Ganzen. Nun, was wir ja auch merken, das ist, dass wir immer wieder denken, ja, wir müssen etwas Bestimmtes tun. Ich muss doch, der und der muss das und das muss doch an erster Stelle stehen oder dergleichen, weil wir uns getrieben fühlen. Und genauso ist es manchmal auch mit Gott, dass wir denken, Gott schaut auf uns oder Menschen schauen auf uns. Wir nennen das auch manchmal den strafenden Gott.
Ja, da sind wir schon beim zweiten Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Es ist erschreckend, wie viele Menschen immer noch den strafenden Gott in sich tragen. Ich nenne das noch Kinderglaube. Also viele Menschen sind verhaftet, gerade in älteren Generationen noch, in einem Bild, was ihnen früher irgendwann mal beigebracht worden ist oder wo sie sich sogar gefürchtet haben, wo Eltern ihren Kindern aufgrund von erzieherischen Maßnahmen, sowas wie gesagt haben, der Himmel, Papa schaut dir zu und wirst schon sehen, was davon hast. Sowas prägt. Es ist unglaublich, wie tief sowas geht. Und wenn man ein Bild eines strafenden Gottes in sich trägt und so allbeobachtet sich fühlt und unter Druck gesetzt fühlt, das ist nicht richtig und man kommt ja dann vom Hundertste ins Tausendste, wo man nicht perfekt war, wo man ja etwas falsch gemacht hat, also man kann da sehr eng werden. Dann leidet natürlich auch, ich habe vorher erklärt, wie das vegetative System reagiert, dann letztendlich auch das Immunsystem. Wenn Sie mit solchen schlechten Gewissen, Schuldgefühlen und Ängsten geplagt sind, reagiert der Körper wieder, Sie erinnern sich, mit der Fluchtreaktion und hat keine Energie für das Immunsystem. Das heißt, Infektanfälligkeit kann das Resultat zum Beispiel sein.
Das war jetzt das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, nämlich wir haben jetzt vom strafenden Gott gesprochen, was sich auf das Immunsystem, auf unseren gesamten Organismus, der sich geschwächt fühlt, auswirken könnte. Kann das tatsächlich auch schwere Krankheiten, wo Immundefekte zugrunde liegen, wirklich solche schweren Auswirkungen haben?
Grundsätzlich ist alles möglich. Ich erfasse in meiner medizinischen Praxis immer mehr den Menschen so, dass ich sage, der Körper ist die Pantomime der Seele. Es ist, wir sind eine Einheit und man kann das gar nicht trennen. Mhm. Das Problem ist einfach, die Ursache zu finden. Wir sind so vielgestaltig und wir haben so viele Sachen oft drüber geschüttet und wollen manches nicht wahrhaben, dass die Konfliktpotenziale oft sehr schwer zu finden sind. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Ich empfehle meinen Patienten, sich mal hinzusetzen und einfach Revue passieren lassen, welche Gottesbilder, was kommt in mir hoch, wenn ich an Gott denke? Und das vielleicht niederzuschreiben. Ich nenne das immer Brainstorming, um einfach dem Ganzen auf den Grund gehen, welche Gottesbilder stecken denn in mir? Denn wenn Sie mit Menschen sprechen, die sagen, nein, ich denke doch nicht mehr an den Strafengott. Wenn Sie aber ins Detail gehen, dann entdecken Sie noch ganz häufig kindliche Bilder eines strafenden Gottes, der jetzt im Tagesbewusstsein gar nicht so präsent ist. Erst wenn man sich wirklich darauf einlässt und schaut, was kommt aus der Tiefe, was kommen mir für Bilder, für Ideen, wie habe ich das erlebt, wer hat mir was erzählt und das niederschreiben, dann kommen sie auch manchmal in Staunen. Also einfach zur Hygiene, um das auch korrigieren zu können. Und wenn Sie so etwas entdecken, dann gehen Sie zu einem guten Seelsorger oder einem guten Freund, der sich da auskennt und besprechen Sie das, um für sich ein neues Bild entdecken und stärken zu können.
Es gibt ja Menschen, die neigen dazu, schnell zornig zu werden oder einfach vor sich hin zu fluchen und denken, ach, das ist halt zu meiner eigenen Seelenhygiene, solange ich niemand anderen dabei zu Schaden kommt, mei, was soll's. Aber Sie sagen jetzt, nein, es schwächt auch dich, Mensch, selber. Warum?
Was heißt denn fluchen? Fluchen heißt, einen heiligen Namen zu missbrauchen. Es ist eigentlich, heilige Dinge bedeuten ja wohlwollende, hochgeschätzte Sachen. Auch der Name Gottes ist ja höchst geschätzt, ja, hat auch heilende Wirkung. Wenn Sie das jetzt in zornigen, aggressiven Situationen, Stimmungen benutzen als Ventil, kehren Sie das Ganze ja um. Das heißt, Sie sind wie mit einer verstärkten Aggression konfrontiert. Wenn Sie fluchen, werden Sie merken, also wenn jemand so dahin flucht, er schaut nicht ruhiger aus. Er wird auch nicht ruhiger, sondern das potenziert sich, werden dann immer noch fahriger und dann passiert noch mehr und dann schimpfen sie richtig los. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so fluchenderweise sich irgendwie beruhigt hätte. Also als Ventil kann man es nicht hernehmen. Und wenn sie das häufiger machen, sind sie wieder in der Stressreaktion, nämlich Flucht oder Aggression. Und wenn sie das sehr häufig machen, schwächt sie das immer mehr. Sie werden fahriger, zerfahrener. Nicht umsonst haben sehr viele Handwerker, die das Fluchen, also sehr viel praktizieren, brauchen dann ein bisschen einen Schluck Bier, dass sie wieder runterkommen vom Gas.
Da kann man dann wieder so Zusammenhänge sehen, ne? Da habe ich mir zum Beispiel noch nie Gedanken drüber gemacht, weil der Alkohol dämpft dann wieder ein Stück weit. Das Nervensystem, was sich vorher durch die eigenen Gedanken vielleicht etwas hochgepusht hat.
Unbedingt. Mhm. Unbedingt.
Kommen wir zum vierten Gebot. Du sollst den Sonntag heiligen. Warum halten Sie es für wichtig, gerade auch auf den Körper bezogen, dass wir uns ja immer wieder zu Gott hinwenden?
Meiner Erfahrung nach ist diese Hinwendung zum Göttlichen, zum höheren Prinzip, zum höheren Selbst, zur Spiritualität, man könnte da viele Wörter dafür hernehmen, absolut heilsam. Meiner Erfahrung nach wirkt nichts so regenerierend und beruhigend und ordnend. Sie können das machen, indem Sie Gebete sprechen. Wenn Sie nicht beten können, können Sie Gebete lesen. Sie können gute Texte lesen, gute Musik, in dem eine Harmonie drin ist, also klassische Musik, in die Natur rausgehen. Die Natur ist nach Gott ausgerichtet, sehr ursprünglich. Man sollte das wirklich nutzen. Gehen Sie bewusst hinaus, schauen Sie sich die Blumen an, auch als Gottes Geschöpf, das in der göttlichen Ordnung 100% ist. Wir können da so viel lernen draus. Wenn Sie mit dieser inneren Haltung in die Natur gehen, werden Sie sehr schnell merken, dass Sie runterkommen vom Gas. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt. Dieses Runterkommen vom Gas, damit wirklich der Parasympathikus alle regenerativen Prozesse einleiten kann. Man sagt auch oft wieder zu sich selber finden. Ich sage meinen Patienten häufig, sie müssen sich mehr Zeit für sich nehmen und ich nenne das immer ganz bestimmt, nehmen Sie sich eine heilige Zeit. Könnte auch sagen, nehmen Sie sich Zeit, heilig zu sein. Das stößt den meisten auf, aber eine heilige Zeit beinhaltet natürlich auch, diese Zeit ist Ihnen so kostbar und es ist reserviert für etwas, sodass nichts anderes hier eindringen kann. Und das brauchen wir in unserer hektischen Welt. Also das wirkt wirklich wie ein Jungbrunnen und ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Das aus dem Mund der Ärztin für Allgemeinmedizin Dr. Christiane Sandner. Normalerweise hören wir ja solche Worte eher von Priestern, die sich um unser Seelenheil bemühen. Aber man könnte auch sagen, Priester und Ärzte sollten eh ein Beruf sein. Sie sollten viel mehr zusammenarbeiten. Also jeder Arzt sollte Priester sein und jeder Priester sollte Arzt sein. Früher war das ja auch so. Das ist leider in unserer heutigen Zeit sind diese Disziplinen, sage ich jetzt mal, ein wenig auseinandergegangen. Es gibt Menschen, denen fehlt völlig jede Lebenskraft. Das heißt, sie können nicht so recht auch nach vorne gehen, weil sie keine gesunden Wurzeln haben. Wo sehen Sie da den Zusammenhang zum fünften Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren?
Das ist eine ganz wichtige Sache, die Eltern zu ehren. In meiner Praxis habe ich manchmal Menschen, die nicht so rechten Fuß ins Leben kriegen. Da läuft immer alles Mögliche schief und es ist wie verhext. Die kommen gar nicht so richtig auf die Beine. Sei es jetzt, weil sie zu wenig Lebenskraft haben oder auch, weil sie sich ständig ein Bein selber stellen im Berufsleben, im Alltagsleben. Ich frage immer nach den Eltern, welches Verhältnis man zu den Eltern hat. Und ich habe wiederholt beobachtet, wenn ein Elternteil verachtet wird, das kann geschehen, wenn man vielleicht vom Vater oft Schläge bekommen hat, ungerechter Art, wenn Alkoholismus im Spiel ist, wenn man einfach ein schweres Schicksal erlebt hat, dann neigen die Menschen dazu, die Eltern zu verachten für das, dass sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Mit dieser inneren Haltung verachtet man aber wie Sie schon sagten, die eigenen Wurzeln in Wahrheit. Und wir sind ja von unseren Eltern, tragen wir die DNA, also die Erbsubstanz. Wir haben die ganze Sippe in uns. Das heißt, man kann jetzt anhand der DNA-Analyse feststellen, ob Sie ein Nachfahre von Genghis Khan sind zum Beispiel. Also Sie haben die gesamte Erbinformation Ihrer Sippe bei sich. Wenn Sie das negieren in der inneren Haltung, können Sie nicht zur Kraft kommen, nicht Ihr ganzes Potenzial ausleben. Denn Sie haben sicherlich von der Sippe auch sehr viel gute Eigenschaften. Durch die Negierung allerdings verschließen Sie sich davon. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn hier eine Aussöhnung stattfinden kann, ein Verzeihen, dann ändert sich das Leben, die Lebenskraft oft dramatisch. Und mit Verzeihen meine ich jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das war jetzt gut und so weiter, Schwamm drüber, vergessen wir das. Das haut nicht hin, wenn schwere Verletzungen stattgefunden haben. Aber man kann sich dazu durchringen, dem Vater oder der Mutter dafür zu danken, dass man das physische Leben bekommen hat, dass man gezeugt wurde und aufgezogen wurde. Dafür kann man die Eltern achten und ehren, wenn sonst nichts überbleibt. Meistens, wenn man sich da hindurchringen kann, ist noch mehr möglich. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man diesen Schritt mal getan hat, dann kann nach und nach so manche Wunde heilen und man kann Frieden schließen. Und zu seiner ursprünglichen Ganzheit, so wie wir gedacht sind, mitsamt unseren Wurzeln, ja, wieder zurückfinden.
Dann kommen wir wieder zurück zu einem der ersten Bilder, die Sie uns genannt haben, nämlich die Gefühlsautobahn. Man kann damit die Autobahn umlenken mit diesen dankbaren Gefühlen.
Unbedingt.
Gerade auch in Richtung, was die Eltern betrifft. Und es kann dann gut sein, dass Lebenskraft sich dadurch steigert und Dinge auf einmal auch gelingen, das Leben gelingt, es im Beruf gelingt oder auch schwere Situationen zu meistern, die im Leben gestellt werden. Du sollst nicht töten, so heißt es im 6. Gebot. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, was hat denn jetzt dieses Gebot vielleicht zu tun mit meinem Leben? Denn keiner von uns hier an den Radios hat ein Leben sozusagen auf dem Gewissen. Aber wie bringen Sie trotzdem da einen Zusammenhang zu mir selber?
Man sollte bedenken, dass auch Selbstmord auf Raten ein Töten darstellt. Und dazu zähle ich Suchtverhalten, Alkoholismus, Rauchen, aber auch Workaholic, dieses neue deutsche Wort. Sich zu Tode arbeiten ist gesellschaftlich sehr geachtet, aber ich denke nicht, dass wir auf die Welt kommen, um uns das Leben so zu verkürzen. Dafür sind wir nicht da. Manche Patienten meinen, das ist löblich, weil man es ja für die Familie tut, und manche denken sogar, es ist Gott gewollt, sich zu Tode zu arbeiten. Nein, das ist es nicht. Sonst hätte es uns Jesus vorgelebt. Davon war nie die Rede. Wir haben einen ganz anderen Sinn. Arbeit ist gut. Wir sollen für unseren Unterhalt sorgen. Wir sollen auch für die Kinder sorgen. Aber das ist nicht das Zentrum unseres Daseins. Und man sollte auch bedenken, dass dieses Suchtverhalten uns womöglich das Leben verkürzt oder uns sogar so weit verändert, dass wir unser Potenzial gar nicht ausleben können. Wenn Sie dem Alkohol frönen oder verfallen sind, wird das früher oder später zu einer Persönlichkeitsveränderung führen. Es wird Sie nicht nur zur Leberzirrhose führen, sondern Sie werden vieles nicht tun können, viele Erfahrungen, gute Erfahrungen nicht machen können, weil Sie ständig benebelt sind.
Das war jetzt das 6. Gebot, du sollst nicht töten, wenn Gefühle krank machen. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Nun haben Sie als Suchtverhalten auch angesprochen, die Arbeitssucht, das Workaholic, aber es gibt ja auch noch andere Suchtverhalten. Würden Sie sagen, dass alle Suchtverhalten sozusagen eine Nichtachtung meines Körpers sind und sozusagen meinen Körper abtöten? Und wenn ja, was meinen Sie? Was tötet es auch in mir ab?
Und Sie haben jetzt auch andere Süchte angesprochen, also zum Beispiel die Bulimie, die Magersucht. All diese Dinge sind sehr stark lebensnegierend. Und wenn Sie mit diesen Menschen sprechen, welchen Lebenssinn sie haben, da wird es dann ganz ruhig. Es ist ein Mangel an Lebenssinn. Und all diese Süchte sind eigentlich ein unbewusst oder bewusstes Abtöten wollen, sich nicht mehr spüren wollen und am liebsten nicht mehr da sein wollen. Es ist auf der körperlichen Ebene wirklich ein geplanter Selbstmord auf Raten. Da kann ich nichts wegnehmen.
Nun, für manche Menschen stehen die Gebote da wie Schwerter. Es gibt sogar Menschen, die sich von der Kirche abwenden, von der Gemeinde, von Menschen abwenden, weil sie sagen, ich komme mit den 10 Geboten meinetwegen, ich komme nicht damit klar. Sie benennen vielleicht auch das Gebot, für jeden ist es ein anderes, aber wir sind jetzt bei dem Gebot, du sollst nicht töten. Und gerade Süchte, aus Süchten fällt es Menschen so sehr schwer herauszukommen. Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Bild mit der Autobahn, zu unserem Schmerzgedächtnis, was raten Sie, wie da Gefühlsautobahn ein anderer Weg eingeschlagen werden kann?
Also für alle, die mit Süchten zu tun haben, sollten sich der Frage stellen, welchen Sinn ihr Leben hat, welchen Sinn sie haben möchten, was sie sich eigentlich wünschen. Ein Aufarbeiten der verschiedenen Autobahnen, die ja mit schlichten Gefühlen gekoppelt sind, und man will ja diesen Gefühlen entgehen, indem man ja diese Süchte lebt. Also es ist ja eigentlich eine Betäubung, ein sich davonstehlen von diesen schrecklichen Gefühlen, denen man sich immer wieder ausgesetzt fühlt. Da empfehle ich wirklich, einen Therapeuten aufzusuchen. Das schafft man alleine deshalb nicht, weil der Weg schon so weit gegangen wurde. Man hat für sich selber auch schon Konstrukte geschaffen, ich nenne das immer blinde Flecken, wo man sich selber belügt. Und suchen Sie Hilfe auf, so wie einen Coach, wo Sie den Weg gemeinsam gehen können. Das ist Arbeit. Es ist Arbeit, diese alten Autobahnen ausfindig zu machen und neue Muster zu ersetzen. Also neue Muster einzuüben. Das ist eine Arbeit, wie eine neue Sprache zu lernen. Aber es lohnt sich, eine neue Sprache, egal wie schwer, kann erlernt werden. Also wenn wir zwei jetzt uns entscheiden würden, wir lernen Chinesisch, würden wir es, wenn wir uns anstrengen, nach einer gewissen Zeit wirklich können. Und so ist es auch mit den neuen Lebensmustern. Ich möchte wirklich allen Mut machen. Es ist möglich. Es ist Arbeit, ja. Aber es lohnt sich, weil sie eine andere Lebensqualität erreichen können. Und Mut machen möchte ich allen, sich auch mit Menschen auseinanderzusetzen oder zu informieren, die es geschafft haben. Was hat sich da verändert? Wie hast du das gemacht? Was hast du gewonnen? Ich frage immer, was gibt's zu gewinnen und was gibt's zu verlieren?
Das ist eine gute Frage. Kommen wir zu den nächsten Geboten, nämlich zum 7. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibs. Das wollen wir zusammenfassen mit dem 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut.
Ich habe das zusammengefasst für Gier und Neid. Die Gier ist unersättlich und der Neid ebenfalls. Was passiert da? Wenn wir neidisch sind, begehren wir etwas, wofür wir nichts getan haben. Also wenn der Nachbar jetzt ein dickes Auto fährt und wir sind dem neidisch, weil der das tun kann und wir nicht, dann wünschen wir uns eigentlich nur, dass wir das Geld auch haben, sind aber nicht bereit, die gleiche Leistung zu erbringen. Neid und Gier sind Gefühle, die sich aufputschen. Wenn sie neidig sind, das heißt Begehren des nächsten Hab und Gut, wirkt es wie ein Stressor. Sie machen sich innerlich Druck. Sie beurteilen den einen als schlecht, weil sie ihm wegen etwas neidisch sind. Und im Unterbewusstsein passiert Folgendes. Immer wenn sie beurteilen, urteilen sie über sich selber. Also Menschen, die einfach neidig sind, die neigen dazu, die anderen Menschen als minderwertiger zu beurteilen, um ihren eigenen Schmerz, dass sie das nicht auch haben, herunterzusetzen. Nur durch dieses Beurteilen fühlen sie sich selber immer minderwertiger. Also das schlägt nach hinten aus. Das kann dann letztendlich zu so einem inneren Druck führen, dass man sehr unruhig wird, bis hin zu Schlafstörungen, weil man sich immer Gedanken macht oder unter Druck setzt, ich muss das auch schaffen, um endlich ebenbürtig zu sein.
Dankeschön, das waren jetzt das 7. Gebot und das 10. Gebot, über das wir gesprochen haben. Kommen wir zum 8. Du sollst nicht stehlen.
Das ist ein ganz interessantes Gebot, denn stehlen, jemandem was wegnehmen, das ist uns allen klar. Ich möchte hier einen anderen Aspekt bringen, und zwar stehlen als Beschneidung der Freiheit des anderen. Das machen wir Menschen ganz häufig. Wir neigen dazu, gerne zu haben, dass Menschen so reagieren, wie wir uns das vorstellen. Häufig auch unter dem Aspekt, ich mein's dir ja nur gut. In diese Falle tappen wir ja immer wieder. Ich mein's dir ja so gut. Und jetzt reagierst du ganz anders und da bin ich jetzt so enttäuscht und ganz furchtbar. Und es passiert, dass wir dann in den Schmerz gehen. Ich habe ganz häufig Patienten, die wirklich am Bewegungsapparat Schmerzen haben, also Hexenschuss, chronische Lumbalgien, Hüftschmerzen, Knieschmerzen, verschiedene Arthroseformen. Und wenn man da die Sache beleuchtet, also gerade wenn diese Leiden sehr hartnäckig sind und diesen normalen Therapiemaßnahmen sehr widerstehen, dann lohnt es sich wirklich nachzuschauen, gegen wen hast du Groll? Wer funktioniert nicht so, wie du dir das vorstellst? Und ich erinnere mich da an einen Fall einer Patientin, die ja angab, sehr spirituell zu sein und viel zu meditieren und zu beten. Und aber ihr Mann ist ja gar nicht spirituell. Der will ja nur Gaudi machen und ist so oberflächlich. Und sie hat also sehr, sehr gejammert. Sie hatte auch starke Rückenprobleme. Und als ich dann mit ihr das rausgearbeitet habe, dass das einen ganz großen Raum bei ihr einnimmt, dieses Ärgernis, dass ihr Mann nicht so ist, wie sie sich das wünscht, habe ich ihr den Vorschlag gemacht, eine Verzeihensformel zu sprechen, dass sie eine andere innere Haltung einnehmen kann, dass sie mehr sich auf diese Achtung und Respekt ihres Gegenübers besinnt und ihm die Freiheit gibt, zu sein. Und habe dann die Formel gebracht zum Wohle aller Beteiligten. Und da ist sie regelrecht aufgeschossen und sagt, was, dann soll es meinem Mann auch gut gehen. Das zeigt, dass sie so in den Schmerz gegangen ist und eigentlich den Groll gepflegt hat. Und dieser Groll hat sich als Schmerz bei ihr körperlich manifestiert. Aus der Erfahrung heraus können manche Symptome wunderbar verschwinden, auch wenn röntgenologisch eine Arthrose sichtbar ist. Es kommt immer darauf an, ob die aktiviert ist, also entzündlich und Schmerzen macht oder nicht. Wenn sie so etwas im Hintergrund haben, so einen schwelenden Groll, weil die Menschen nicht so funktionieren, wie sie denken. Wenn man das befrieden kann, dann gehen die Schmerzen oft auf wunderbare Weise weg.
Das halte ich auch für einen sehr interessanten Gedanken, wenn wir über die 10 Gebote nachdenken, wenn wir über das Gebot nachdenken, ja, du sollst nicht stehlen, dass wir uns fragen, ja, wo bestehle ich vielleicht Menschen in ihrer Freiheit, in ihrem Sein, in ihrem Wirken, ja, wie Gott sie ja auch gemacht und geschaffen hat. Dankeschön, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Kommen wir jetzt zum letzten Gebot, nämlich zum 9. Das 10. haben wir ja eben schon besprochen. Da geht es um die Lüge, nämlich ganz konkret, du sollst nicht lügen. Und Sie möchten da jetzt auf den Klatsch ansprechen, auf das, was sich ja so schnell, manchmal bewegt sich ja unsere Zunge so schnell und unsere Gedanken gehen, wandern Richtung Mund. Wie kann Klatsch den Körper vergiften?
Was passiert denn, wenn wir klatschen? Wir wiederholen negative Dinge über Menschen, die wir meistens nicht selber miterlebt haben, sondern irgendwo gelesen haben oder gehört haben. Und ja, indem wir das tun, haben wir innere Bilder. Sie haben sofort eine Vorstellung von dieser Untat, die dieser Mensch getan haben soll, wie unmöglich das ist. Und ihr Körper reagiert mit Gefühlen. Das geht so weit, mit jedem Tratsch, den sie von sich geben, meist negativer Art, ungeheuerlicher Art und so weiter und so fort, erleben sie zu einem gewissen Teil das Ganze selber mit. nämlich mit unbehaglichen Gefühlen. Man könnte sagen, es wirkt schwächend. Hinzu kommt, wenn Sie klatschen, tratschen, das eigentlich auch gern tun und viel tun, dann passiert Ihnen auch Folgendes, wie wir es vorher gesagt haben, mit dem Beurteilen. Sie trainieren sich oder machen Autobahnen, Menschen in ihren Schwächen zu sehen. Sie haben dann schon die Autobahn, sobald Sie mit jemandem Kontakt haben, sofort das Haar in der Suppe zu entdecken und sich darüber aufregen zu müssen. Der Rückschlag, der kommt, wenn Sie das bei anderen so drauf haben, haben Sie es bei sich auch drauf. Das heißt, Sie werden sich selber ständig kritisch beäugen und mit sich nie zufrieden sein können. Es gibt Menschen, die tratschen viel, die schauen recht gesund aus, denkt man. Wenn man dann aber hinter der Fassade gräbt, sind die oft sehr im Selbstzweifel und mit Minderwertigkeitsgefühlen geplagt und sind nicht so fit, wie es scheint. Sie leiden oft selber sehr darunter, dass sie sich unzulänglich fühlen oder nicht gut genug, nicht schön genug und benutzen das oft als Ablenkungsmanöver, um von sich selber abzulenken. Aber das ist keine Lebensqualität. Verstehen Sie? Und diesen Menschen, wenn ich so einen Patienten habe, dann empfehle ich ihn zu loben. Wie sieht es aus? Ich sage täglich 5 bis 10 Minuten am Stück. Lob Menschen, die dir einfallen für gute Sachen. Es sieht dann so aus. Ich lobe meine Begreiferkäuferin dafür, dass sie mich immer so nett anlächelt. Ich lobe den Nachbarn nebenan, der sich so lieb um seine Frau kümmert. Ich lobe die Lehrerin von meinem Kind, weil sie sich solche Mühe gibt. Ich finde es ganz toll, wie du mir die Weihnachtsgrüße geschickt hast. Das hat mich so gefreut. Und das soll man 5 bis 10 Minuten wirklich am Stück machen, laut und enthusiastisch mit viel Gefühl.
Nun, wenn Sie vom Lob sprechen, höre ich, dass wir im Außen loben sollen.
Ja.
Wie sieht's aus mit dem Lob gegenüber Gott?
Ich mache jetzt ganz bewusst Menschen loben, denn sie tratschen nicht über Gott, sie tratschen über Menschen. Sie haben ihren Fokus Menschen gegenüber und die Autobahn ist auf Menschen gerichtet.
Okay.
Deswegen ist die Medizin auch auf Menschen gerichtet. Ja?
Ja.
Und wenn Sie jetzt Gott loben, werden Sie nicht die Autobahn verändern, die Sie dazu bringt, immer das Haar in der Suppe bei Ihren Mitmenschen zu finden. Deswegen Menschen loben. Und 5 bis 10 Minuten am Stück, das sind in eine andere Gefühlssphäre kommen. Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen ja ein Gegengewicht herbringen. Ich sage Trockenübung, also wenn Sie sehr häufig tratschen, sollten Sie am Tag so und so viele Minuten, wie Sie eigentlich tratschen, auch mit Lob verbringen, damit die Autobahn, die neue, entsprechend wächst und einmal ein Übergewicht bekommt. Das hört sich jetzt sehr einfach an und meine Patienten trauen da meistens auch nicht was. Das soll helfen, aber es hilft. Diejenigen, die es tun, verändern sich und gewinnen wirklich an Lebensqualität.
Frau Dr. Sandner, ich danke Ihnen ganz sehr. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit angekommen, denn Gefühle krank machen, das war unser Thema heute. Sie haben uns anhand der 10 Gebote aufgezeigt, wie das ein oder andere Gefühl, der ein oder andere Gedanke, der unser Leben begleitet, wie er uns krank machen kann, wie er uns Lebensenergie raubt, wie er vielleicht Schmerzen in unserem Körper verursacht, das Immunsystem schwächt. Ich danke Ihnen ganz sehr für Ihre Ausführungen. Schön, dass Sie unser Studiogast waren.
Bitte.
Die Sendung kann als Podcast heruntergeladen werden. Gehen Sie auf www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung bequem downloaden. Einen CD-Mitschnitt bekommen Sie beim CD-Dienst. Sie können anrufen unter 0700 7525 7520 oder gehen ins Internet www.horeb.org und per Mausklick ganz schnell und bequem eine CD bestellen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.